Recht herzlich begrüßen von meiner Seite aus. Ich heiße Wilhelm Diegel, lebe in der Nähe von Stuttgart und bin dort in einer Gemeindearbeit mit meiner Frau zusammen tätig. Die Gemeinde soll ich noch grüßen vom Hemberg. Wir kamen gestern vom Brüdertreffen, das dieses Jahr unter dem Thema stand: Prioritäten finden, setzen und leben. Und wir haben den Auftrag bekommen, die Gemeinden zu grüßen. Das sei hiermit getan. Ich möchte heute Morgen mit uns einfach mal über Jesus Christus nachdenken. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz: Wir werden Jesus nicht los. Wir werden Jesus nicht los. Ihr könnt schon mal das Markus-Evangelium suchen, dort werden wir gleich lesen. Jesus Christus ist eine Person, über die man viel redet, über die viel nachgedacht wird und auch gepredigt wird. Seine Taten werden ganz verschieden interpretiert, bewertet, verachtet, bewundert. Seine Existenz wird von den einen bewiesen, von anderen verleugnet, von Dritten ignoriert und von Vierten gefürchtet. Der Punkt ist, an Jesus scheiden sich die Geister. Und in der Geschichte, die wir jetzt miteinander lesen, geht es diesmal buchstäblich um Geister und um ihr Aufeinandertreffen mit Jesus. Lies mit mir Markus 5 ab Vers 1. Markus Kapitel 5 ab Vers 1. Und sie, das ist Jesus mit seinen Jüngern, kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte, und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du undeiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schick uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000, und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündigten es in der Stadt und auf dem Land, und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte, und jedermann verwunderte sich. Wir werden Jesus nicht los. Die erste Feststellung, die ich dazu ausführen möchte, ist: Die Zeitgenossen wurden Jesus nicht los. Was ist an dieser Schilderung das Prägnante? Was wird hier über Jesus deutlich? Zum einen ist an dieser Geschichte interessant, sie wird in 3 Evangelien ausführlich berichtet, nämlich in Matthäus, Markus und Lukas. Alle 3 haben diese Begebenheit über Jesus in ihren Bericht mit aufgenommen. Das ist nicht bei allen Begebenheiten der Fall, bei dieser hier schon. Das zeigt, in irgendeiner Form muss das hier eine außergewöhnliche Sache gewesen sein. Wenn man jetzt die beiden anderen Berichte noch liest, dann fällt auf, zwischen dem von Markus und Lukas ist im Wesentlichen Übereinstimmung. Bei dem Bericht von Matthäus fällt auf, dort wird von 2 Besessenen gesprochen. Bei Markus und Lukas nur von 1 Besessenen. Haben wir hier einen Widerspruch? Nein. Stell dir vor, du bist Musiklehrer und musst jede Woche die zwei selben Schüler unterrichten. Aber einer dieser beiden Schüler ist außergewöhnlich. Du gibst ihm ein Stück auf, er kommt und kann drei spielen. Anstatt mit Noten spielt er Bach auswendig und bemerkt dabei noch lächelnd den Vogel auf dem Fensterbrett. Der andere Schüler, den du hast, der ist normal, nicht außergewöhnlich. Er schaut ständig auf sein Smartphone. Monate später schreibst du einen Artikel über deine Zeit als Musiklehrer und du schreibst, ich hatte einen so außergewöhnlichen Schüler. Einmal hat er während des Spielens Matheaufgaben gelöst. Du bist so fasziniert von ihm, dass du in deinem Bericht nicht an den anderen denkst, sondern nur diesen einen erwähnst. Ist das dann ein Widerspruch? Nein, du konzentrierst dich eben auf diesen einen, weil er so außergewöhnlich war. Und so muss man das hier auch verstehen. Dieser eine Besessene, von dem Markus und Lukas, auf den sie sich konzentrieren, der war so anders, der war so krass anders, so beängstigend und hervorstechend. Sie haben sich bei ihrem Bericht auf ihn fokussiert. Bleibt die Frage, warum erwähnt Matthäus dann den anderen? Das liegt an den Adressaten, an die Matthäus schreibt. Matthäus schreibt sein Evangelium an die Juden. Und bei den Juden war das so, jede wichtige Sache musste immer aufgrund von zwei Zeugen bestätigt werden. Zwei Zeugen waren nötig und wichtig, um einer Sache Glaubwürdigkeit zu bescheinigen. Daher erwähnt Matthäus in seinem Bericht beide besessenen Männer. Wir haben vor uns hier also einen Bericht über ein Wunder, das Jesus getan hat. Für die Juden war das wichtig. Sie sollten nämlich erkennen, der, auf den wir warten, der Messias ist unter uns. Jetzt müssen wir uns entscheiden, für ihn oder gegen ihn. Aber ignorieren können wir das nicht, dieses Zeichen, das hier passiert ist. Die Zeitgenossen des Herrn Jesus waren also plötzlich in einer sehr heiklen Lage. Für oder gegen Jesus. Aber sie wurden ihn auf einmal nicht wieder los. So, das war das eine Prägnante an dieser Sache, an dieser Geschichte. Die Zeitgenossen wurden Jesus nicht los. Jetzt lasst uns mal in den Text schauen und uns fragen, was passiert denn, als der Sohn Gottes und die Welt der Dämonen aufeinandertreffen? Was zeigt uns das über Jesus? Kommen wir zur zweiten Feststellung. Die Geister werden Jesus nicht los. Das Erste, was auffällt an diesem Bericht: als Jesus aus dem Boot steigt, kommt dieser Mensch sofort auf ihn zugelaufen. Wenn wir jedoch die Verse einmal genauer lesen, fällt auf, alles, was dieser besessene Mensch sagt, sagt de facto nicht er, der Mensch, sondern spricht der Dämon durch ihn. Schaut mal, ab Vers 6 fällt das auf beim Lesen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, und wir denken, das ist der Besessene, und dann heißt es: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er, Jesus, sprach zu dem Menschen: fahre aus dem Menschen, du unreiner Geist. Und er fragte: was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Wir merken also, die Kommunikation läuft zwischen Jesus und dem Dämon. Das bedeutet, derjenige, der auf Jesus zuläuft, als Jesus aus dem Boot steigt, ist in erster Linie nicht der Besessene, sondern der Dämon durch den Besessenen. Und das zeigt uns, Jesus ist nicht irgendein normaler Mensch wie du und ich. Denn vor einem normalen Menschen haben Dämonen keinen Respekt. Einen normalen Menschen können sie beeinflussen. Einen normalen Menschen, über den können sie sogar die Herrschaft übernehmen. In Matthäus 8, 28 steht zum Beispiel, dass kein Mensch sich getraut hat, auf dieser Straße zu laufen, weil die Besessenen dort waren, weil sie gefährlich waren. Normale Menschen fürchten sich vor den Dämonen. Das wird auch hier aus dem Text deutlich. Normale Menschen konnten diesen Mann nicht bändigen. Vor normalen Menschen würde sich ein Dämon nicht niederwerfen. Aber Vers 6 sagt, er warf sich vor Jesus nieder. Also ist Jesus Christus kein normaler Mensch gewesen. Er war mehr. Wie viel mehr war Jesus? Die Antwort auf diese Frage ist das Zweite, was an diesem Bericht auffällt. Der Dämon spricht Jesus mit Sohn Gottes an. Und das ist sehr bemerkenswert und sicher mit ein Grund, warum alle drei Evangelien diesen Bericht mit aufgenommen haben. Jesus Christus wird von der anderen, von der bösen Seite, aus der transzendenten Welt, von den Dämonen als Gottes Sohn angesprochen und als Gottes Sohn behandelt. Sie werfen sich vor ihm nieder. Sie bitten ihn. Sie fragen ihn. Sie sind ihm untertan. Sie gehorchen ihm. Das würden sie sonst nicht tun, wenn das ein anderer Mensch von ihnen verlangen würde. Nur dann, wenn die Macht größer ist als sie selbst, dann beugen sie sich dieser Macht. Und hier wird offensichtlich, die Macht von Jesus Christus ist größer als die Macht der Dämonen. Das Dritte, was an diesem Bericht auffällt, Jesus Christus ist ein Mensch wichtiger als 2000 Schweine. Es ist schon haarsträubend, in diesem Menschen waren so viele Dämonen, es reichte für 2000 Schweine. Könnt ihr euch das vorstellen? 2000 Schweine sind eine Menge Schweine. Stell dir vor, wie 2000 besessene Schweine buchstäblich den Abhang runtersauen. Das Bild hat sich emotional tief eingebrannt, da bin ich mir sicher. Es ist unvorstellbar, was dieser Mensch an Qualen gelitten haben muss. Und es ist auch haarsträubend, wie der Okkultismus in Israel und der angrenzenden Regionen damals grassiert hat. Er hat sich selbst geschlagen. Er hat in Höhlen gewohnt. Er lief nackt umher, absolut entehrt, entblößt, entstellt, selbstverletzend, heimatlos, unruhig, laut in der Gegend schreiend, ein elendes Bild. Und niemand konnte ihm helfen, liebe Freunde, das ist der Punkt. Niemand, nicht einmal große, schwere Ketten konnten ihn halten. Unheimlich, wenn du so einen Nachbarn hast, stell dir vor. Und jetzt heilt Jesus diesen Menschen und den anderen, denn es waren ja zwei. Mit seiner Barmherzigkeit und Liebe und Vollmacht gebietet er der Legion Dämonen aus dem Menschen zu fahren und in die Schweine. Warum in die Schweine? Die Alternative für die Dämonen wäre gleich der Abgrund gewesen. Also ein Ort außerhalb dieser Dimension, in dem sie ab diesem Moment schon ihre ewige Strafe hätten erleiden müssen. Aber Jesus schickt sie nicht gleich dorthin, er schickt sie in die Schweine. Dem Herrn Jesus ist dieser Mensch wichtiger gewesen als die Schweine. Er heilte ihn und eigentlich müssten wir doch sagen, super, wow, endlich Ruhe, da ist doch diesem Mensch etwas Gutes geschehen. Aber, und das ist das Vierte, was an diesem Text auffällt, Jesus ist den Menschen in Gadara ungeheuer. Und das verstehen wir nicht. Jetzt kommen die ganzen Menschen aus dieser Gegend dahin rausgelaufen, wo Jesus mit seinen Jüngern ist, und neben ihm sitzt dieser ehemals Besessene. Und schaut mal, wie die Bibel dieses Bild malt in Vers 15. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Er war ruhig, er saß neben Jesus. Er war bekleidet, seine Ehre war wiederhergestellt, war angezogen, er war vernünftig und die Reaktion des Volkes, sie fürchteten sich. Wieso? Wieso fürchteten sie sich? Und das ist der Punkt, liebe Freunde, sie fürchteten sich vor Jesus. Warum? Weil ihnen die Schweine wichtiger waren als der Mensch. Weil sie genau vor derselben Frage standen wie die Juden auch. Was machen wir jetzt mit diesem Jesus? Ignorieren können wir das nicht. Das ist zu eindeutig, was hier passiert ist, was wir hier erleben. Aber eine Beziehung mit diesem Menschen haben, wollen wir auch nicht. Was jetzt? Und Vers 17 erzählt uns, wie es weiterging. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und jetzt kommen wir zum Fünften, was uns an diesem Text auffällt. Sie wurden Jesus nicht los. Das ist der Punkt. Trotz ihrer Bitte und obwohl Jesus von dort physisch wegging mit seinen Jüngern, wurden sie Jesus nicht los. Wie ging das vor sich? Nun, der ehemals Besessene wollte mit Jesus mit, aber Jesus sagt ihm in Vers 19 und 20, wenn du da nochmal deine Augen hinlenkst, aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Die Macht von Jesus war auf den ersten Blick beängstigend für die Menschen dort. Sie haben verstanden, eigentlich müssten wir uns dieser Macht beugen. Wir müssen diesen Jesus annehmen. Er hat Anspruch auf unser Leben, aber wir wollen das nicht. Wir riskieren unsere regionale Wirtschaft nicht im Tausch gegen einen regierenden Wundertäter. Aber sie wurden Jesus nicht los. Dieser ehemals Besessene, den jeder kannte, der bekannte und bezeugte jetzt überall, was Jesus an ihm getan hatte. Und so mussten die Menschen in der Gegend dort sich weiter mit Jesus auseinandersetzen und sich eine Meinung zu ihm bilden. Aber sie konnten ihn dort in dieser Gegend nicht mehr ignorieren. Die Geister wurden Jesus nicht los. Die Zeitgenossen wurden Jesus damals nicht los. Wie ist das heute mit Jesus? Wie ist das mit mir und dir persönlich und Jesus? Und das ist die dritte Feststellung, die ich ausführen möchte. Ich habe sie überschrieben mit dem Satz, du wirst Jesus nicht los. Liebe Freunde, genau das ist heute noch der Punkt. Ich kann Jesus nicht ignorieren. Und ich werde ihn auch nicht los. Ich muss mir zu ihm eine Meinung bilden. Und entweder komme ich dann persönlich zu der Haltung in Vers 6 und er warf sich vor ihm nieder. Oder du kommst zu dem Entschluss in Vers 17. Sie baten ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Aber du wirst Jesus nicht los, wenn du von ihm weißt. Aber weißt du, zum Glück wirst du ihn nicht los. Du musst ihn nicht loswerden. Im Gegenteil. Er will dich losmachen. Du kommst an Jesus nicht vorbei, wenn du loswerden willst. Das ist auch etwas, was diese Begebenheit deutlich macht und warum sie in allen drei Evangelien berichtet wird. Jesus ist der Sohn Gottes, der die Macht hat, dich und mich loszumachen, dich und mich zu erlösen. Wenn du in okkulten Bindungen steckst, dann kommst du davon selbst nicht wieder los. Wenn eine fremde Macht dich kontrolliert, dann kommst du davon alleine nicht wieder los. Vor mir saß eine Frau, deren Gedankenwelt total aus dem Ruder gelaufen war. Wenn deine Gedankenwelt aus dem Ruder läuft, und zwar richtig, dann kannst du selbst sie auch nicht wieder gerade rücken. Diese Frau hat mir erzählt, sie hat Selbstmordgedanken. Und sie saß vor ihren Tabletten, die lagen auf dem Tisch. Und wollte sie schlucken. Sie ist diese Gedanken nicht losgeworden. Sie war in Sitzungen, sie war in Therapien, sie hat alle möglichen Methoden angewandt. Die Gedanken wurde sie nicht los. In dem Moment, als sie sich zu Jesus bekehrte, waren die Gedanken weg. Wenn du verbittert bist oder wenn Hass dein Antriebsmotor ist, wenn du eine absolut negative Weltsicht hast oder wenn du von schwankenden Emotionen hin und her geworfen wirst, dann wirst du davon alleine nicht los. Du brauchst eine Macht, die dich davon losmacht. Eine zerstörende Sucht wie Alkohol oder Drogen oder Tabletten oder andere Süchte, die wirst du auf Dauer auch nie alleine besiegen. Ein unkontrollierbares Verlangen, immer Recht haben zu wollen, das sind Mächte, die dich beherrschen, die dich zerstören, die dich entehren und die dich fesseln. Aber dieser Text sagt, der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist gekommen, um dich davon loszumachen. Das ist die gute Nachricht. Er kann das, er will das und er tut es auch. Deshalb ist es überaus töricht, Jesus loswerden zu wollen. Um dich von diesen Mächten zu befreien, ist Jesus gestorben und auferstanden. Ein Autor mit Namen Jakob Kröker sagte, Rettung ist nicht durch die Wunder Jesu in die Welt gekommen, sondern durch die Wunden Jesu. Rettung ist nicht durch die Wunder Jesu in die Welt gekommen, sondern durch das Sterben Jesu. Deshalb verkündigen wir hier von dieser Kanzel nicht eine Sache, sondern eine Person. Es geht uns nicht um das Christentum als Religion, sondern um Jesus als Person. Ich zitiere noch einmal Jakob Kröger. Denn nicht unser Christentum wird die Welt retten, sondern Christus. Das Heil der Zukunft, dein persönliches Heil, liegt nicht in einer Sache, sondern in einer Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Jesus Christus lebt nicht nur, weil die Evangelien von seiner Auferstehung berichtet. Er lebt, weil auch heute noch sich seine Kraft zeigt an Leuten, die gebunden sind und frei werden. An Leuten, die müde sind von ihrem Leben und die von Jesus neuen Mut bekommen. An Zöllnern und Sündern erweist sich die Kraft Gottes, die neue Menschenschaft. Überlegen wir mal, dieser Besessene, was hätte sich an ihm geändert, wenn er religiös geworden wäre? So mit Kipper und Gebetsbuch. Nichts. Er wäre dann ein besessener Religiöser oder ein religiös Besessener. Fatal wäre beides. Jesus Christus hat ihm nicht eine neue Religion gebracht. Jesus Christus hat ihn mit sich selbst in Verbindung gebracht. Jesus war von Anfang an immer das Ende aller Religion. Jesus Christus war immer der Anbruch der Herrschaft Gottes in einem Menschen. Wie ist das heute mit uns? Warum? Wie kann die Herrschaft Gottes in deinem und meinem Leben Wirklichkeit werden? Warum erleben wir heute vielleicht viel zu selten das Ende von Religion und den Anfang von Gottes Herrschaft in uns? Der Punkt ist folgender. Jesus Christus kann nur dann einem Menschen zum Retter und Heiland werden, wenn dieser Mensch innerlich bankrott ist. Jesus kann nur dann dein Arzt werden, wenn du zugibst, ich bin krank. Er kann dich nur dann erlösen, wenn du zugibst, ich bin gefangen. Wenn du sogleich ihm entgegenläufst, nicht von ihm wegrennst. Das ist mit ein Grund, liebe Freunde, warum es in unserem Leben Freiheit gibt. Freiheit, die die Möglichkeit beinhaltet, zu machen, was ich will und auch zu fallen. In den Rahmen der sittlichen Freiheit des Menschen gehört die Möglichkeit, fallen zu können. So wie der Besessene in der Gegend von Gadara, der irgendwann einmal in seinem Leben die Möglichkeit wahrgenommen hat, sich fremden Mächten zu öffnen und von diesen dann versklavt wurde. Aber dann kommt Jesus in sein Leben. Und das ist das Herrliche und Wunderbare auch heute noch. Jesus kommt mit seiner Gnade und mit seiner Gnade lässt er aus einem Menschen, der tief gefallen und gebunden ist, ein neues Leben entstehen. Durch Versöhnung und Erlösung lässt er ein Leben entstehen, das dann letztlich viel reicher und höher ist als das Leben, das du vorher hattest in deiner Freiheit. Einer Freiheit, die dann in einem tiefen Fall endete. Das ist eines der großen Geheimnisse der Gnade Gottes. Gnade, die aus einem gefallenen Menschen einen neuen Menschen schafft. Ich muss aber persönlich zu dem Punkt kommen, in dem ich mein Gefallensein mir gegenüber und Gott gegenüber eingestehe. Die beiden Besessenen dort am Ufer des Sees, die vor Jesus standen, die haben das eingestanden. Und Jesus machte sie neu. Er befreite sie. Aber die Schweinehirten und die Einwohner der Gegend, die dann zusammenliefen, bei denen war das anders. Die baten, Jesus wegzugehen aus ihrer Gegend. Warum? Wisst ihr, ich bin überzeugt, wenn Jesus Christus heute in genau dieser Autorität, in genau dieser Vollmacht, in genau dieser Gestalt als Knecht Gottes unter uns eintreten würde. Wir würden, wenn er dieselbe Welt Gottes in unser Leben tragen würde, wir würden mit den Gadarenern damals sagen, geh weg aus dieser Gegend. Jesus Christus mit seiner Botschaft, mit seinem Anspruch, mit seiner Welt hat unter uns Menschen von heute ebenso wenig Akzeptanz wie damals. Und damals haben die Menschen die Konsequenzen aus ihrer Haltung gezogen und haben ihn ans Kreuz geschlagen. Und Jesus ging. Wisst ihr, Jesus drängt sich nicht auf. Jesus geht. Aber trotzdem wurden die Gadarener ihn nicht los. Denn der ehemals Besessene, sein Leben war anders und das konnte man nicht ignorieren. Und dieses andere Leben war ein ständiger Trigger daran, an Jesus zu denken und sich mit dieser Person auseinanderzusetzen. Und so, liebe Freunde, liebe Geschwister, werden auch die Menschen heute Jesus nicht los. Auf diese Art und Weise, wenn Jesus Menschenleben neu macht und die Menschen dieses neue Leben sehen, werden sie mit Jesus konfrontiert. So werden Menschen heute auch Jesus nicht los. Und liebe Geschwister, hier sind wir gefordert. Hier ist unser Auftrag. In einer kaputten Welt, in der der Mensch seine Freiheit leider sehr häufig dazu nutzt, sich selbst zugrunde zu richten. Es war so bitter, als wir vor 3 Jahren das mitbekommen haben, dass sich in unserer Wohnsiedlung ein 22-jähriger junger Mann vom 20. Stock gestürzt hat. Einfach, weil er mit seinem Leben nicht mehr zurechtkam. Er war drogensüchtig und ist davon nicht dauerhaft losgekommen. Und es ist so bitter, wenn man kapiert, dass das Leben so in der Sackgasse zu sein scheint, dass der einzige Ausweg der Suizid ist. Oder ich habe gelesen, in China, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, da gibt es Leute, die sich nur um sich ein iPhone leisten zu können, sich eine Niere verkaufen. Und dann ist dieser junge Mann krank geworden an der anderen Niere und jetzt sitzt er an der Dialyse und muss jetzt mehr Geld ausgeben, um gesund zu sein. In so einer Welt bleibt Jesus Christus allein das Bedürfnis unserer Zeit. Ich lasse noch einmal Jakob Kröger zu Wort kommen. Unsere Zeit mit ihren Nöten und Fragen, mit ihren Wunden und Sünden braucht einen großen und gegenwärtigen Heiland. Sie ist vielfach sehr gleichgültig darüber, was wir glauben. Sie will sehen, was wir erleben. Sie fragt weniger nach dem Christus der Vergangenheit, auch nicht nach dem Christus unserer Dogmatik, sondern sie sucht einen gegenwärtigen Retter, der Friede ihrem seufzenden Herzen, Salbe ihrer brennenden Wunden geben kann. In ihrer innerlichen und sozialen Not, in ihren seelischen und körperlichen Leiden fragt sie weniger nach unserer reinen Lehre und unserem korrekten Bekenntnis, sondern sie seufzt nach lebendigem Wasser in ihrem Durst, nach Kraft in ihrer Schwachheit, nach durchgreifender Hilfe in ihrer Not. Wo soll sie diesen großen Retter sehen? Wo soll sie ihn finden und ihm begegnen? Allein im Leben derer, die einen großen Heiland haben und alles mit ihm durchleiden. Nicht an dem, was wir über Jesus sagen, sondern an dem, was wir zu Jesus sagen, was wir ihm anvertrauen, was wir von ihm empfangen, wird sie merken, ob wir in unserem Leben einen großen und gegenwärtigen Herrn haben. Wenn wir nicht zusammenbrechen, wo sie zusammenbricht, wenn wir gegen Sünde und Versuchung stehen können, wo sie fällt, wenn wir in selbstlose Hingabe zu dienen suchen, wo sie herrschen will, wenn wir lieben, wo sie hasst, wenn wir Wunden verbinden, wo andere sie schlagen, wenn wir den Weg der Wahrheit finden, wo sie irrt, dann soll sie sehen, dass nicht wir es sind, sondern Christus in uns. So auf diese Weise werden Menschen heute Jesus nicht los. Wenn wir, die wir zu Jesus gehören, das Wesen Jesu an uns und in unserem Leben und Alltag sichtbar werden lassen. Das überzeugt. Letzten Endes bleibt es aber die Entscheidung des Einzelnen, ob er sich Jesus anvertraut, ihn annimmt oder nicht. Aber der Macht Jesu sind keine Grenzen gesetzt. Dieser Bericht über die beiden Besessenen und vor allem über den einen, der mit der Legion Dämonen, der zeigt, dass Jesus ist auch darüber Herr. Ich fand folgenden Vergleich hilfreich. Wenn die Sonne beginnt, mit ihrem Licht aufzugehen, dann kann die Finsternis machen, was sie will. Sie hat keine wirksamen Waffen gegenüber dem Licht. Genauso hat die Welt des Todes keine Macht oder keine Waffen gegenüber Jesus Christus. die Welt des Todes kann Jesus keine Grenzen in seiner Vollmacht und in seiner Wirkung und in seiner Erlösung ziehen. Es gibt nur einen Haken, der es Jesus nicht möglich macht, diese Erlösung an dir und an mir Wirklichkeit werden zu lassen. Ich bleibe innerhalb dieser Todeswelt. Ich bleibe in der Finsternis und ich entziehe mich seiner Vollmacht. Wenn ich das tue, dann wird das Licht der Erlösung mich nicht erreichen. Dann bleibe ich in der Finsternis und in der Folge zerbreche ich dann auch an der eigenen Gebundenheit und sterbe am Fluch der Sünde und der Schuld. Aber diese Geschichte aus Markus 5 macht uns deutlich, so muss das nicht mit mir und mit dir enden. Ich darf heute zu Jesus kommen. Ich darf mich vor ihm beugen, ich darf meinen inneren und äußeren Bankrott erklären und alles von ihm erwarten. Nicht wir erlösen dich, es ist Jesus. Die Zeitgenossen wurden Jesus nicht los, die Geister werden Jesus nicht los, du wirst Jesus nicht los. Und zuletzt noch ein paar Gedanken zur Geschichte. Das ist die vierte Feststellung. Auch die Geschichte wird Jesus nicht los. In dem Moment, als Jesus Christus seinen Fuß aus dem Boot auf das Land der Gadarener setzte, kam er sozusagen in die historische Wirklichkeit der Menschen in dieser Gegend. Ab diesem Moment war er Teil ihrer Geschichte. Und die Menschen dort mussten zu ihm Stellung beziehen. Ihre Geschichte war ab diesem Moment untrennbar mit Jesus verbunden. Wenn wir mal die Bibel weglassen und alles, was sie über Jesus sagt und uns fragen, was wüssten wir denn über Jesus, wenn wir die Bibel nicht hätten? Wüssten wir dann überhaupt etwas von ihm? Was bleibt von Jesus übrig, wenn man die Bibel wegnimmt, historisch, also geschichtlich? Dieser Frage sind Wissenschaftler nachgegangen. Sie haben die ganze säkulare, historische Literatur auf diese Fragen hin untersucht. Und sie sind zu einem Ergebnis gekommen und ich möchte euch einiges davon zitieren. Sie haben also alle Quellen geprüft, die nicht Neues Testament sind. Alles, was unser Wissen über Jesus indirekt oder direkt beeinflusst. Und das Ergebnis war, diese Quellen bestätigen seine historische Existenz. Sie bestätigen seine ungewöhnliche Macht. Sie bestätigen, dass seine Anhänger ihm ehrfürchtig gedient haben. Sie bestätigen die Fortdauer der Existenz dieser Bewegung nach seinem Tod und sie bestätigen das Eindringen des Christentums in die oberen Gesellschaftsschichten in Rom während des späten ersten Jahrhunderts. Alles das wäre ohne die Bibel in der Literatur trotzdem zu lesen. Edwin Yamauchi, ein Professor für Geschichte an der Universität in Miami, sagte: Wir haben viel mehr und historisch gesehen bessere Dokumentation für Jesus Christus als für irgendeinen anderen Religionsstifter. Er kommt zu dem Ergebnis, auch wenn wir die christlichen Schriften des Neuen Testaments nicht hätten, könnten wir trotzdem aus säkulären Quellen wie dem Talmud, irgendwelchen lateinischen Schriftstellern und Josephus Folgendes schließen. Erstens, Jesus war ein jüdischer Lehrer. Zweitens, viele Menschen glaubten, dass er Wunderheilungen vollbracht und Dämonen austrieb. Drittens, er wurde von jüdischen Führern abgelehnt. Viertens, er wurde unter Pontius Pilatus gekreuzigt während der Regierungszeit des Kaisers Tiberius. Und fünftens, dass trotz seines schändlichen Todes sich seine Anhänger verbreiteten, weil sie glaubten, dass er immer noch lebte, über die ganze damalige Welt, sodass um 64 nach Christus eine große Anzahl von ihnen in Rom lebte. Und sechstens, Menschen aus allen Schichten, aus den Städten und auf dem Land, Männer und Frauen, Sklaven und Freie, beteten diesen Jesus Christus zu Beginn des zweiten Jahrhunderts als ihren Gott an. Das wissen wir alles aus der Literatur, wenn wir die Bibel nicht hätten. Also dieses beeindruckende und von Kraft erfüllte Leben Jesu als einer historischen Gestalt hatte einen dramatischen Einfluss auf die Geschichte. Ein anderer Historiker der Universität Yale, Jaroslav Pelikan, schreibt, Unabhängig von dem, was jemand persönlich von ihm denkt oder glaubt, ist Jesus Christus die beherrschende Gestalt in der Geschichte der westlichen Kultur für nahezu 20 Jahrhunderte. Wenn es möglich wäre, mit einem Supermagneten aus dieser geschichtlichen Periode jedes Stückchen Metall, das auch nur eine Spur seines Namens trägt, herauszuziehen, wie viel würde da noch übrig bleiben? Der Einfluss von Jesus Christus auf den Verlauf der Geschichte ist ohne jede Parallele. Ein Journalist vom Newsweek Magazine schrieb, gemessen an jedem säkularen Maßstab ist Jesus die beherrschende Gestalt der westlichen Kultur. Wie die Zeitrechnung selbst, ne? Heute stellen wir um, Datum nach Christus. So hat vieles von dem, was wir heute als westliche Gedanken, Neuerungen und Wertvorstellungen ansehen, seine Quelle oder seinen geistigen Ursprung in der Religion, in der man Gott im Namen Jesu anbetet. Kunst und Wissenschaft, Individuum und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, Ehe und Familie, Recht und Unrecht, Leib und Seele, all diese Bereiche wurden durch christlichen Einfluss berührt und oft radikal verwandelt. Liebe Freunde, die Geschichte wird Jesus nicht los. Gott hat die Welt nicht gefragt, ob ihr das Kommen des Herrn Jesus angenehm sei. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, heißt es in Galater 4, Vers 4. Seitdem kommt die Weltgeschichte nicht von Jesus los. Sie hat es versucht, sie hat ihn gekreuzigt, er ist auferstanden und hat seine Gemeinde gegründet. Die Bedeutung von Jesus, liebe Freunde, liegt nicht darin, was die Welt über ihn sagt oder was die Welt aus ihm gemacht hat oder was die Welt ihm genommen hat, sondern die Bedeutung von Jesus Christus liegt in dem, was er mit der Welt gemacht hat, was er ihr gegeben hat und was er ihr genommen hat. Jakob Kröker sagt, die Welt wird ihn nicht wieder los, so oft sie ihn auch kreuzigte. Er lebt in ihr, so oft sie ihn auch begrub. Jesus Christus ist einmal in die Geschichte getreten und die Geschichte wird ihn nicht wieder los. Und was haben die Menschen schon alles probiert, um Jesus loszuwerden? Also die Menschen bestreiten es auf jeden Fall mal, dass er Gottes Sohn ist. Das ist mal ein Versuch, ihn loszuwerden. Dann wollen die Menschen Jesus Christus so natürlich erklären und in ihre Lebenswelt hinabziehen, um sich auf diese Weise von ihm entledigen zu können. Dann ist Jesus nur ein guter Sozialreformer gewesen oder er war ein guter Mensch oder er war ein Rebell gegen das System oder irgendwelche solche Sachen. Und damit versucht man, Jesus auf die Ebene von heutigen Leuten runterzuziehen. Die Menschen sind schon mit vielem fertig geworden. Mit Königen, mit Mächten, mit Palästen, mit Altären. Aber mit Jesus werden sie nicht fertig. Und hinter all dem steht die Frage, wer bist du, Jesus? Wer bist du? Und in dieser Geschichte hier in Markus 5 geben jetzt sogar Dämonen die Antwort. Wenn du also nicht glaubst, was die Bibel sagt oder was die Prediger von der Kanzel sagen oder was Jesus über sich selbst sagt, dann registriere zumindest, sogar die Dämonen bezeugen es in Vers 7. Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten. Die Dämonen sehen sich von Jesus ins Visier genommen. Sie verspüren etwas von seiner Gegenwart. Sie spüren etwas von dem Gericht seiner Wahrheit. Sie spüren die Hoheit seiner Person, die Souveränität seiner Macht. Sie kämpfen dagegen an. Das wird aus dem Text deutlich. Sie wollen diesen Menschen nicht loslassen, aber sie müssen ihn loslassen. Wir können ihn nicht festhalten. Wir müssen ihn loslassen, weil er nicht uns gehört. Und das ist das Wunderbare an der Macht des Herrn Jesus. Die Gegenwart Jesu erlöst das, was eigentlich zu Gott gehört. Die Macht Jesu bringt das zurück, was verloren war. Und unsere Geschichte, auch unsere heutige Gesellschaft, befindet sich in genau diesem Streit mit dem Anspruch Jesu. Sie will nicht loslassen, sie will das beherrschen, was sie eigentlich nicht gehört. Und wenn wir die Geschichte anschauen mit ihren Versuchen, atheistischen Versuchen, Völker zu regieren, mit den ganzen Revolutionen, die doch nie echte Veränderung gebracht haben, mit dem zum Teil selbstverschuldeten Elend der Weltwirtschaft und anderen Krisen, dann merken wir, Jesus ist nicht der Jesus dieser Welt. Mit Jesus kann die Welt nichts anfangen. Mit seinem Friedensreich, mit seiner Vergebungsbotschaft, mit seiner Lammesgestalt, mit einer Ethik, die vom Kreuz bestimmt ist, das passt nicht in das Bild einer aufgeklärten, selbstherrlichen Welt. Jesus passt ihr nicht, weil Jesus ihr Spiel verdirbt, weil Jesus ihr ihre Kämpfe mies macht, weil Jesus ihr die Unterdrückung anderer zerstört, weil Jesus ihr die Waffen nimmt, weil Jesus ihre Laster verdammt, weil Jesus die Geheimarchive öffnet und alles ans Licht bringt. Jesus enthüllt alles Dämonische und das will man nicht. Und deshalb fragt die Welt so voller Unruhe und in einer aggressiven Kampfesstimmung wie in Vers 7, was habe ich mit dir zu tun? Was willst du von uns, Sohn Gottes? Ja, was will Jesus? Warum wird die Geschichte Jesus nicht los? Jesus will viel. Jesus will dich. Er will den Menschen und er will einen einzigen Menschen so sehr, dass er sogar bereit ist, dafür 2000 Schweine zugrunde gehen zu lassen, wie in diesem Fall hier. Weißt du, Jesus als Einziger kennt deinen Wert. Und selbst in deinem verlorenen Zustand sieht er noch sein Spiegelbild. Er sieht noch den Sohn seines Vaters. Und für den opfert er sein Leben, damit er dir der Weg werden kann zurück zum Haus des Vaters. Für Jesus Christus ist es unendlich wertvoller, einem Verlorenen zum Retter zu werden, als die Begeisterung seiner Zeitgenossen und die Anerkennung der damaligen Hoheit zu gewinnen. Und aus diesem Grund entfaltet Jesus auch heute noch seine Mission, damit wir erkennen, auch heute noch ist Jesus in der Vollmacht seines Vaters mitten unter uns. Jesus wird dieser Welt, er wird den Völkern dieser Welt noch unendlich viel zu schaffen machen. Wenn nicht heute, dann morgen, wenn nicht morgen, dann übermorgen. Aber die Geschichte wird Jesus nicht los. Wir werden Jesus nicht los, das war die Überschrift heute. Die Zeitgenossen wurden Jesus nicht los. Die Geister werden Jesus nicht los. Du wirst Jesus nicht los. Und auch die Geschichte wird Jesus nicht los. Ich hoffe, es macht uns, die wir Jesus folgen, Mut, diesem Jesus zu folgen. Weil er der Herr ist, den die Geschichte nicht los wird. Und ich hoffe, es bringt dich, wenn du Jesus noch nicht folgst, zum Nachdenken. Und es regt dich an, über diesen Jesus nachzudenken. Und ich hoffe, es bringt dich zu dem Punkt, dein Leben auch diesem Jesus anzuvertrauen. In diesem Sinne möge der Herr sein Wort an uns segnen. Amen.